Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Das Thema, um das es heute geht, betrifft uns alle und prägt unseren Alltag viel mehr, als wir uns bewusst sind. Wir haben das Phänomen die Therapiegesellschaft genannt. Dabei geht es gar nicht darum, ob Sie Therapie machen, nicht einmal, ob Sie etwas mit Psychologie anfangen können. Es geht um das Wesen des Menschen, das er einfach nicht abstreifen kann, ob er will oder nicht. Der Mensch ist ein Lebewesen, das permanent übt und üben muss. Denn wir üben, ob wir wollen oder nicht, weil wir uns auf die nächste Herausforderung, die nächste Krise, das nächste Drama vorbereiten oder einfach nur für den nächsten Tag fit machen müssen. Üben heißt, sich selbst erhalten oder sogar verbessern zu können. Der Mensch ist heute umgeben von seinen eigenen Übungssystemen, allgegenwärtigen Fitnessstudios, mentalen Trainingslagern, Therapiezentren, Yogakursen. Im Darwin-Jahr könnte man es auch so formulieren, wir überleben, weil wir verstanden haben, dass die Evolution ein System der Übungen für die Lebewesen ist, die, auf welchen Ebenen auch immer, miteinander konkurrieren. Also üben wir und kommen nicht mehr ohne Therapien aus. Doch die permanente Übung, der Übungsanspruch, überfordert uns. Und zugleich wird immer deutlicher, dass diese universalen Therapiesysteme nicht für alle zugänglich sind. Sich auf die Couch zu legen, kostet Zeit und Geld. Deshalb boomen die mentalen Do-it-yourself-Ideologien. Therapiegesellschaft, unser Thema. Wir wollen wissen, was genau diese Übungssysteme ausmacht. Die Therapien, die spirituellen, die Psycho- und Sozialtechniken, den Sport. Wie üben und trainieren wir und was eigentlich? Und ist Religion tatsächlich nur ein spirituelles Übungssystem? Weiter wenden wir uns der heute durchpsychologisierten Gesellschaft zu. Wem kommen diese Therapieangebote zugute? Und was sind die Folgen eines therapeutischen Diskurses, der alles durchdringt? Schließlich fragen wir danach, was für Wesen wir eigentlich sind, wenn wir ständig üben, um uns selbst und unser Leben zu verbessern. Überfordert uns das nicht? Gehen wir gleich ins Zentrum der Dinge. Ich freue mich sehr, dass der Philosoph Peter Sloterdijk zu uns gekommen ist. Schönen guten Abend, Herr Sloterdijk.
Guten Abend.
Sie haben ein sehr spannendes, sehr umfassendes Buch geschrieben. Kreativ, finde ich. Es reizt auch zum Widerspruch. Da ist gleich ein zum Widerspruch reizendes Zitat im Titel. Du musst dein Leben ändern. Und zeitgleich ist ebenfalls bei Suhrkamp ein anderes Buch einer israelischen Soziologin, Eva Illutz, erschienen mit dem Titel Die Errettung der modernen Seele. Beide Bücher handeln von Therapien, von Übungssystemen, die geeignet sind, ja, uns anders leben zu lassen, uns zu verändern. Was sind eigentlich diese Übungssysteme?
Also, der Grundgedanke, dem ich folge in diesem Buch, ist eine sehr einfache Beobachtung, die ich ablese an den Lebensformen in den sogenannten Hochkulturen während der letzten 3000 Jahre. Dort lässt sich nämlich ganz einfach beobachten, dass eine tiefe Unzufriedenheit mit den bestehenden Lebensformen der dörflichen oder städtischen Gesellschaften aufgebrochen ist und dass Menschen plötzlich sich unter ein völlig neues Kommando gestellt haben. Meistens ein göttliches, ein religiös kodierten Imperativ, der ihnen zuruft, du musst dein Leben von Grund auf verwandeln. Das hat in der Geschichte der Menschheit vielleicht 5 oder 6 ganz große Wellen gegeben, in denen dieser absolute Imperativ, wie ich ihn nenne, in das Leben der Menschen eingeschnitten hat.
Sie nennen das ja Vertikalspanne, also horizontal, das ist das, was wir so machen, auf einer Ebene, mehr oder weniger. Vertikal ist dieser Anruf von oben. Wo kommt der her? Also wir leben in einer postsäkularen Gesellschaft. Wo kommt da was von
in
oben?
In unserer Zeit kommt der Anruf entweder traditionell aus den christlichen Missionen oder er kommt zeitgenössisch aus dem Krisengefühl, das die Menschen empfinden. Ja, die Krise ist eigentlich die einzige, wenn man so sagen darf, Göttin in Anführungszeichen, der wir erlauben, uns von oben noch anzusprechen.
Verstehe ich Sie falsch in dem Buch oder sagen Sie, naja, mit der Krise, weil im Moment jammern wir ja alle, große Krise, das ist eigentlich unser permanenter Zustand. Also weil wir sozusagen permanent in der Krise sind, müssen wir auch ständig üben.
Seit 3000 Jahren ist in der Tat so etwas wie ein apokalyptischer Alarm in den Lebensgefühlen der Menschen ausgelöst worden. Das fängt schon im Buddhismus an, der die Inder dazu überredet, die Befreiung vom Reinkarnationszwang zu diesem Lebzeiten, das heißt in dieser einen jetzt noch gegebenen Existenz zu suchen. Das kommt im jüdischen Prophetismus auf, der plötzlich mit ungeheuren Überforderungen an den Menschen herantritt. Das kommt in der griechischen Philosophie auf, die ja auch ein übendes, nicht so sehr mental oder kognitiv orientiertes System gewesen ist, das wir heute in ihr zu sehen neigen, sondern sie war vor allem ja eine Schule des ethischen Lebens. Und es kommt vor allem natürlich im Christentum, dass in den letzten 2000 Jahren die Menschen unseres Kulturkreises in ein einziges großes sozusagen Trainingslager ethischer Hochspannung versetzt hat, wenn man mal sozusagen von den volksreligiösen Abmilderungen der christlichen Überforderung absieht.
Und da nehme ich mal an, werden ein paar Leute sauer sein, wenn sie ihr Buch lesen, weil sie ganz klar schon vorne, und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch, sagen, Leute, ihr habt eigentlich 3000 Jahre, kann man sagen, Religionen völlig falsch verstanden. Das sind keine Institutionen, das sind keine dogmatischen Systeme, nein, das sind spirituelle Übungssysteme.
Das sind Übungssysteme.
Und nichts anderes.
Ja, es kommt mir nicht auf das nichts anderes. Ich meine einfach, das kann man hier nicht ausführen. Der Begriff Religion führt das Denken über diese Dinge auf eine falsche Spur. Ich glaube, Religionen sind richtig verstanden, wenn man in ihnen so etwas sieht wie symbolische Immunsysteme, die einem weltoffenen Wesen dienen, die Schrecken der Weltoffenheit, die Schrecken der Endlichkeit zu bewältigen. Und um dies zu tun, bieten die sogenannten Religionen ihren Anhängern auch immer Lebensformen an, Lebensvorschriften, Regelsysteme, Übungssysteme, die ihnen so etwas wie eine Festigkeit inmitten einer entgleitenden Welt anbieten.
Immunsystem muss man vielleicht nochmal erklären. Also der Gedanke dahinter ist ja, dass wir ständig also mit Anforderungen konfrontiert werden, die sozusagen ja, wie Krankheiten kommen, uns krank machen, und ein Immunsystem dient dazu, uns fit zu machen, mit diesen Krankheiten umzugehen.
Der Ausdruck Immunsystem kommt ja ursprünglich aus dem Rechtswesen, aus dem römischen Recht. Und das römische Recht hat am meisten von allen traditionellen Rechtskulturen den Akzent darauf gesetzt, dass der Mensch selbst und seine Lebensverhältnisse verletzliche Gegebenheiten sind und dass die Wiederherstellung verletzter Lebensganzheiten das Wesen des Rechts ausmacht. Also das Rechtssystem ist von den Römern bereits als Immunsystem konzipiert worden, als symbolisches Immunsystem, das den Menschen als ein Wesen beschreibt, das wesenhaft geschützt werden muss vor Unrecht und Verletzung. Und das tun auf ihre Weise mit anderen Mitteln auf einer anderen Ebene auch die Religion. Und das alles muss ritualisiert sein und eingeübt sein, damit es wirklich ein Teil des Lebens ist und nicht nur wie ein sozusagen wie eine angewehte flüchtige Mode über das Leben hinweg geht. Das muss aus dem Innersten kommen. Und ins Innerste dringen die Dinge nur ein, wenn sie Teil des menschlichen Körpergedächtnisses werden. Übungen sind eigentlich dazu da,
körperlich werden
um die Dinge sozusagen in das Körpergedächtnis zu versetzen.
Also wenn man an die Yogis denkt, oder?
Die Übungen schaffen, wenn man so will, so ein positives, sozusagen, ein positives, gutes Unbewusstes, auf das man sich verlassen kann, wenn man in eine Bedrängnis gerät.
Wenn man an die Yogis denkt, oder es spielt ja bei Ihnen auch eine große Rolle, die Artisten, die also oben irgendwo in der Zirkuskuppel turnen, da muss man sehr viel geübt haben. Das ist eine Elite. Es gibt eine Elite des Übens oder der Übungssysteme. Wer ist diese Elite und sind Sie selber in dieser Elite angekommen?
Ursprünglich gehören dieser Elite die vorbildlichen Menschen an. Nicht? Die ganze Kulturgeschichte der letzten 3000 Jahre lässt sich ohne die Einwirkung der Vorbilder auf die Nachahmer ja nicht beschreiben. Wir leben zum ersten Mal in einer Zeit, in der es zu einer tiefen Krise der Vorbildlichkeit gekommen ist. Aber die ganze bisherige Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Ausstrahlungen von Vorbildern. Und die sind entweder Weise oder Heilige oder Helden oder Virtuosen. Und in unserer Zeit wären die Vorbilder die Menschen, die uns vormachen würden, wie man fit wird für das Leben in dem Planeten.
Gehören Sie da selber zu dieser Elite?
Ich übe mich so gut ich kann.
Gut, wir reden gleich, sophistische Antwort. Wir reden gleich weiter. Danke. Kulturelle Modelle, sagt Eva Illutz, die an der Hebrew University in Jerusalem Soziologie lehrt, werden geprägt, indem wir bestimmte Verhaltensweisen kombinieren und semantische oder logische Verbindungen zwischen ihnen herstellen. Ein Beispiel wäre die Konvergenz, also das Zusammenkommen von Feminismus und Therapie. Beide sind beispielsweise reflexiv, also erfordern Nachdenken, Aufarbeiten von Widersprüchen, haben mit sexueller Entwicklung zu tun. Noch ein Beispiel, die Ehe. Sie wurde von einer Tugend- und Zweckgemeinschaft in eine Gemeinschaft überführt, in der es nun darum geht, dass Menschen sich verstehen und an der Gegenwart des anderen erfreuen, auch sexuell. Der therapeutische Diskurs, der allmählich auf diese Form der Ehe bezogen wird, erlaubt es dann, dass auch Konflikte zwischen den Ehepartnern legitimiert werden. Ehe ist auch Konfliktmanagement. Kurzum, wir leben in einer Gesellschaft, die durchpsychologisiert und von der Idee der Therapie infiziert ist.
Der moderne Mensch hat es nicht leicht. Er kann den Wert seiner Persönlichkeit und den Sinn seines Lebens nicht aus einem Geburtsrecht ableiten. Nun hat ihm die Psychoanalyse beigebracht, dass all sein Glück und all sein Leiden ihre Ursache in der Kindheit haben. Wenn er nur lange und intensiv genug sein Inneres erforscht, dann wird alles besser. Die israelische Soziologin Eva Illutz spricht vom therapeutischen Ethos, das inzwischen alle Gesellschaften durchdringt.
Die grundlegende Vision des Selbst, die das Herzstück der therapeutischen Weltauffassung ausmacht, ist eine sehr unstabile. Denn in der therapeutischen Weltauffassung müssen wir ständig ein Selbst erkennen, das nicht vorhanden ist. Deshalb stehen Veränderung und Verbesserung im Zentrum dieses Projekts. Ein verheirateter Mann mit 3 Enkelkindern, der mit 60 Jahren erkennt, dass er eigentlich schwul ist, ist das Modell dieser Art von Selbstverwirklichung.
Inzwischen sind auch Institutionen wie Ehe und Familie vom therapeutischen Diskurs geprägt. Erst in der Verbalisierung von Gefühlen und darauf basierenden Bedürfnissen findet eine Beziehung ihre wahre Begründung. Das erscheint uns heute zwar selbstverständlich, ist aber ohne den Siegeszug der Psychoanalyse nicht denkbar. Je besser die Kommunikation, desto besser die Beziehung.
Was Psychologie uns gelehrt hat, ist herauszufinden, was wir fühlen. Und diese Gefühle dann aufzugreifen und zur Basis zu machen für das, was wir voneinander verlangen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich hätte herausgefunden, dass ich eine Frau bin, die viel Unterstützung von ihrem Mann braucht. Dann würde ich von meinem Mann verlangen, dass er mir mehr unterstützende, positive Dinge sagt, dass er seine eigenen Gefühle offener ausdrückt und so weiter.
Ein weiterer Effekt: Die Rollen von Mann und Frau gleichen sich immer mehr an. Sie werden nicht mehr festgelegt, sondern verhandelt, bis in die Gefühle hinein. In der Arbeitswelt brachte die Psychologie eine gewisse Humanisierung mit sich. Um die Produktivität zu steigern, wurden Kommunikationsmodelle der Familie eingeführt. Ein Manager musste lernen, mit seinen Untergebenen so respekt- und verständnisvoll umzugehen, wie idealerweise mit seiner Ehefrau. Auf der anderen Seite wurde die berufliche Unzufriedenheit des Arbeitnehmers zum rein persönlichen Defizit erklärt. Er hat eben nicht gelernt, seine schlechten Gefühle, die aus der Kindheit stammen, richtig zu kontrollieren.
Interessanterweise bezieht sich das Wort unprofessionell nicht auf die berufliche Kompetenz. Es bezieht sich auf das emotionale Verhalten am Arbeitsplatz. Wenn Sie am Arbeitsplatz weinen oder wenn Sie Ihrer Wut oder Ihrer Frustration Ausdruck verleihen, dann würde man das als unprofessionelles Verhalten betrachten. Den Psychologen ist es tatsächlich gelungen, und das funktioniert hervorragend, Modelle von psychologischer Reife und Gesundheit in die Arbeitswelt einzuführen.
Bei diesem Prozess der Reife wird Kommunikation zum Zauberwort. Nur wenn man richtig versucht, den anderen zu verstehen und die eigenen Fehler zu ergründen, dann lösen sich alle Widersprüche. Diese Form der Kommunikation ist der Kern emotionaler Intelligenz.
Psychology has created new forms of competence and
Die Psychologie hat neue Formen von Kompetenz und Inkompetenz geschaffen. Die neue Form von Kompetenz verlangt von uns, sehr sprachgewandt zu sein und sehr geschickt im Erkennen von Gefühlen und Absichten bei anderen. Menschen, deren Arbeit mit Sprache und Selbstdarstellung zu tun hat, haben da klare Vorteile.
Für Eva Illutz wirkt das Kommunikationsmodell zwar demokratisch, ist aber tatsächlich naiv. Es negiert, dass auch Individuen starke, unverhandelbare Interessen haben können. Und es verschleiert die eigentlichen Machtverhältnisse in Arbeitswelt und Politik. Auch die generelle Frage nach dem menschlichen Leiden, wie sie Religion und soziale Utopien beschäftigt, wird belanglos, wenn man das Unglück zur Folge einer verletzten oder schlecht gehandhabten Seele reduziert. Im therapeutischen Ethos, sagt Illutz, gibt es keine Unordnung, kein sinnloses Leid. Müsste uns das nicht beunruhigen?
Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste der heutigen Sendung vor. Neben Peter Sloterdijk begrüße ich sehr herzlich Petra Bahr. Schönen guten Abend.
Hallo.
Pfarrerin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und Kulturbeauftragte des Rats der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Und ich begrüße Asmus Finzen. Schönen guten Abend. Ja. Professor für Psychiatrie und einst Leiter der sozialpsychiatrischen Abteilung des Universitätsklinikums Basel. Außerdem ist Asmus Finzen Autor einiger richtungsweisender Bücher über psychische Störungen und deren Therapie. Herr Finzen, kann man nicht sagen, so wie die Religion säkularisiert worden ist und die Psychoanalyse sozusagen popularisiert worden ist, also in unser Alltagsleben eingesickert ist, sind wir tatsächlich in einer Therapiegesellschaft angekommen? Teilen Sie die Analyse?
Nein. Also man kann Therapie natürlich so vereinnahmen, dass man das auf alles und jedes überträgt. Aber dann nivelliert man Therapie. Therapie ist etwas Definiertes, was man einsetzt an Methodologie, um in bestimmter Weise auf jemanden oder auf ein Leiden oder auf eine Symptomatik einzugehen, mit dem Ziel, die zu beheben oder die wenigstens zu bessern.
Ist es ein Übungssystem?
Und jede Therapie ist ein Übungssystem, aber fast alles, was wir tun in unserem Leben von Kindheit an, ist Üben, ist Lernen. Und jede Therapie enthält Lernelemente, auch die Psychoanalyse, nicht nur die Verhaltenstherapie. Mhm. Aber Therapie in dieser allgemeinen Definition bezieht sich nicht nur auf psychisches Leid, sondern auch auf körperliches Leid und körperliche Störungen, wobei man festhalten muss, dass alle körperlichen Störungen psychisch überlagert und geprägt sind. Und deswegen können auch jede Form von psychotherapeutischer Intervention, einfacher psychotherapeutischer Intervention bei einem körperlich kranken Menschen helfen.
Wie ist das mit Religionen? Wir haben eben gesagt im Gespräch mit Peter Sloterdijk, Religionen sind spirituelle Übungssysteme, Punkt.
Also erstmal finde ich die Rehabilitierung des Übungsbegriffs sehr charmant und ich glaube, dass ausgerechnet Peter Sloterdijk jedenfalls das Christentum an ein Element erinnert, was es vielleicht selber lange vergessen hat. Dass es in der Tat so etwas wie Regelmäßigkeit braucht, dass es so etwas wie ein Körpergedächtnis braucht, dass es Wiederholung braucht, dass es vielleicht auch eine gewisse Art von Zähigkeit und Selbstüberwindung braucht. Und dass religiöse Erfahrungen nicht en passant und mal eben kurz zu erhaben sind. Jedenfalls nicht immer.
Und dass es vor allen Dingen um Erfahrungen geht.
Ob es um ein System geht, das würde ich dann nochmal bezweifeln. Also man kann ja auch von Übungen reden, ohne dass man sofort ein Gymnastiksystem entwickelt, wenn es auch ein metaphysisches wäre. Da müsste man dann darüber diskutieren. Das ist mir zu stark am Leistungssport orientiert, ehrlich gesagt. Also wenn man den Übungsbegriff zurückführt, wie Sie das ja auch tun, an dieses alteuropäische Erbe, auch christlicher Meditationspraxis oder Gebetspraxis, finde ich das sehr plausibel. Ich glaube, das Entscheidende an der Religion ist, dass Religion es auch schafft, Übungen zu sistieren. Du musst nicht mehr üben. Es ist gut. Du musst dich nicht permanent überbieten. Du musst kein Leistungssportler in moralischen Dingen werden. Das ist eben die andere Seite der Religion. Und da beginnt religiöse Erfahrung erst. Deswegen ich sagen würde, man braucht die Übung, um ans Ende des Übens zu kommen in der Religion.
Aber das Ende des Übens wird bei Ihnen sehr schnell erreicht und sehr früh angeboten. Ich habe im Zusammenhang mit meinen Studien einige der alten Mönchsregeln wiedergelesen, insbesondere diese berühmte Regula Benedicti, die vielleicht die einflussreichste von allen Mönchsregeln in Europa gewesen ist. Und dort wird zwar auch davon gesprochen, dass der Mönch schnell in das Reich der Vollendung eilen soll, nicht? Aber es wird hier keine Illusion erweckt, dass er so früh schon glauben darf, am Ziel zu sein. Ich glaube, dass das Christentum selber ist in seiner ursprünglichen Interpretation eine Religion, die eine unendlich steile vertikale Spannung über jeder einzelnen Seele aufgerichtet hat. Und erst in moderner Zeit ist so etwas wie eine umgängliche, eine konviviale Form, eigentlich das, was ich eine Angebotsform der Religion entstanden, diese scharfen Spitzen abgesägt hat.
Kann man sagen, dass Freud sozusagen diese Vertikalspannung dadurch aufbaut, dass er nach unten blickt? Ich meine, so kann man ja auch eine Vertikalspannung aufbauen. Ist das korrekt?
Wohin blickt er nach unten?
Ins Unbewusste. Von mir aus auch in die Sexualität, aber nach unten körperlich.
Freud hat ein Konstrukt der menschlichen Psyche, das er entwickelt, übrigens auf neuropathologischer Grundlage, aufgrund der Erkenntnisse der damaligen Zeit und der Vorstellung, wie das Gehirn funktioniert. Von daher, er leitet davon was ab. Das Unbewusste ist in der damaligen Zeit auch ein Konstrukt. Heute aus neurobiologischer Sicht sehen wir das ganz anders. Und deswegen muss das Denken sich auch gegenüber der Zeit von das therapeutische Denken, wahrscheinlich auch das Verständnis vom Menschsein sich verändern, weil wir mehr darüber wissen, wie der Organismus, wie das Gehirn funktioniert. Aber also den Sprung zu machen, dann zur Religion als therapeutische Institution oder als therapeutische Denkweise, die habe ich noch nicht verstanden.
Aber zunächst ist es doch so, dass bei Freud die Seele einem dreistöckigen Haus verglichen wird, nicht mal mit den Einlegern oben im oder für der Besatzungstruppe oben im Über-Ich
und dann kleiner gibt's, ja, kleines,
ein großes, und dann haben großer wir ein Ich und ein Es, das hat etwas von einer sozusagen vertikalen Ordnung an sich. Und zwischen den Bewohnern dieses unheimlichen Spukhauses namens Psyche, wir reden ja nicht mehr von der Seele, wie Frau Illus hier es anachronistischerweise noch tut, sondern die Psychoanalyse spricht von der Psyche und dies aus gutem Grund. Zwischen diesen Bewohnern des Hauses der Psyche bestehen sehr problematische Beziehungen, die aufgeklärt werden können nach dem Versprechen dieser Therapie. Und das ist vor allem natürlich dieses große Agens, das in allen Therapien eingesetzt wird, dass wenn man sich längere Zeit unter freundlicher Anleitung es lernt, mit sich selber positiv zu beschäftigen, dann tritt, wenn alles gut geht, eine Art Integrationseffekt auf, weswegen es auch nicht nur charmant, sondern ich glaube wirklich grundbegrifflich notwendig ist, den Begriff des Übens in die modernen Kulturwissenschaften wieder einzuführen.
Die nicht? Religion, nach der Herr Finzen fragte?
Die Beziehung von Religion zu Therapie. Vielleicht zwingen wir ihnen was auf.
Nein, ich empfinde es nicht so. Abgesehen davon, dass es ja in der Antike auch eine Sekte, eine gnostische Sekte gegeben hat. Mhm. Die nannte sich die Therapeuten. Die beriefen sich auf dieses griechische Verbum Therapeuo, dienen, pflegen, verehren. Ja? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also da ist ein innerer Zusammenhang zwischen dem therapeutischen, dem heilenden Handeln und der Herstellung einer heilmachenden Situation. Und das ist die Spezialität Kontinuität der Religionen gewesen.
Es gibt einen inneren Zusammenhang, aber es gibt doch auch einen großen Bruch zwischen Heilung und Heil, wenn ich das mal so sagen darf. Denn die Pointe der Religion ist ja gerade, dass die Selbstheilungskräfte an ihr Ende gelangen und dass die Art von Selbstdisziplinierung, selbst wenn es um das Stufenwandern in die Psychoanalyse geht, eben vielleicht nur eine Perspektive auf den Menschen sind. Gerade weil sie ja die Rede vom Menschen neu rehabilitieren wollen, was ich ganz großartig finde, muss man, finde ich, darüber auch reden. Also wo ist die Grenze des Übens angekommen? Und ich glaube in der Tat, und das ist eine Differenz zu Ihnen, dass die Religion in ganz wesentlicher Weise das Üben betont, auch die Selbstüberwindung und die Askese. Aber dass die Pointe der Religion darin besteht, dass du noch so lange üben kannst, wie du willst. Du wirst an den Fundus Animi, an die Tiefe deiner Seele so gar nicht geraten. Du wirst dir auch das Göttliche letztlich nicht erarbeiten können, sondern es zeigt sich dir.
Kurze Antwort oder merken? Weil das ist genau eigentlich das Thema unserer nächsten Runde.
Wir halten das fest.
Okay, wir halten es fest. Gut. Therapieren heißt üben, haben wir gesagt. Sich auf die nächste Krise vorbereiten, was wir gegenwärtig sehen, nämlich als große Krise beschwören. Als Auswuchs, das ist nichts anderes, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, als das wahre Erscheinungsbild unserer globalisierten Welt. Wir alle haben daran mitgearbeitet, nicht nur ein paar Manager. Das Wahre an der Krise ist eigentlich nur dies, dass sie immer schon da war und jetzt, da wir das wissen, auch nie mehr weggehen wird. Soziale Systeme und Kulturen waren und sind immer schon Systeme, die das Unwahrscheinliche, nämlich einen eher kritiklosen Zustand, wahrscheinlicher machen sollen durch Übung. Und damit das auch schön klappt, muss das Individuum, wie in der Autoindustrie, einen Prozess der Selbstwerdung und Selbstverbesserung durchlaufen, so wie es immer eine neue Windows-Version und eine neue iPod-Generation geben wird. Und so arbeiten wir alle am neuen Update unserer Beziehungen, am Wellness-Konzept und optimieren das Feng Shui, zum Beispiel hier unseres Studios oder auch unserer Großstadt-Hektik. Doch während man optimierbare Produkte in der Hand halten kann, iPods zum Beispiel, entzieht sich das Ich, das Ziel aller Übungen und Therapien, auf eine ganz seltsame und sehr fragile Weise.
Sind wir alle konforme, gleiche Wesen, die konsumieren und nach Glück streben? Gleichen wir uns in der Anonymität und Einsamkeit? Die Künstlerin Katharina Fritsch schuf mit der Installation Tischgesellschaft ein Denkmal der Uniformität. Oder sind wir genau das Gegenteil? Einzigartig? Wachsen die Differenzen mit der Zahl der sozialen Systeme und Handlungsmöglichkeiten?
Wir bewegen uns im Moment in einer hochkomplexen Gesellschaft am Ende einer 200-jährigen, vielleicht sogar 300-jährigen Geschichte der Individualisierung. Und sozusagen nichts ist anstrengender, nichts ist schwieriger für das einzelne Individuum, als sich in diese Gesellschaft zurechtzufinden, wenn es dauernd zu sich Ich sagen muss und gar nicht weiß, wer das eigentlich sein soll, dieses Ich. Und da ist die Psychologie, da ist die Psychoanalyse, da ist die Psychotherapie das Einzige, was wirklich helfen kann.
In der modernen Gesellschaft herrscht die Unübersichtlichkeit. Angebote, Verführungen, Heilsversprechungen, ein Dschungel von Alternativen. Das Individuum muss die Wahlmöglichkeiten erkennen und sortieren, dann aber auch Entscheidungen treffen. Und diese zeigen die Richtung, in die sich der Einzelne bewegt, wie er die Zugehörigkeit und Abgrenzung regelt. Kommt es zu starken Rollenkonflikten und Ambivalenzen, gerät die Psyche ins Wanken und braucht Hilfe.
Wenn ich jetzt in irgendwelche Schwierigkeiten, aus welchen Gründen auch immer, hineinlaufe, dann hilft mir der Therapeut, einen Blick auf die Intelligenz meines Verhaltens zu lenken, mich sozusagen mir beschreibbar zu machen, dabei auch zu entdecken, welche Fehler ich möglicherweise gemacht habe und mich sozusagen mit einer Ahnung dessen auszustatten, was ich tatsächlich an Kompetenzen habe. Ich darf mich weder überfordern lassen von mir oder von der Gesellschaft, noch darf ich mich unterfordern lassen von mir und von meiner Gesellschaft. Ich muss also einen Weg finden, einigermaßen mit dem Material, mit dem ich arbeiten kann, auch gut zu arbeiten. Und dabei hilft mir der Therapeut.
Aber mit welcher Therapie kann eine akute Krise bewältigt werden? Mit einer langjährigen Psychoanalyse oder mit einer psychopharmakologischen Behandlung? Vielleicht reicht auch schon das Lesen eines Ratgebers oder die Wahl eines Coaches, der die Seele durch Botschaften heilt. Der Markt der Therapien ist riesig. Und die meisten dieser Verfahren zielen auf eine Balance des Ichs, auf die stabilisierende Zentrale der Persönlichkeit. Gibt es dieses Ich? Dieses Selbst? Wie kann man sich dieses sozialpsychologische Konstrukt vorstellen?
Es ist also nicht ein sozusagen voller Container, in dem alle möglichen Wünsche und Begierden und Interessen und Befürchtungen schlummern, die gleichsam nur noch darauf warten, nach außen zu kommen, sondern es ist ein leeres Feld, ein leerer Container, den man ja in dem Maße anfüllen muss mit möglichen Wünschen, mit möglichen Interessen, wie man sie braucht, um sich in der Gesellschaft zu orientieren.
Das Individuum braucht das Ich für die Entwicklung einer Identität und die Koppelung an die soziale Außenwelt. Die subjektive Orientierung sorgt dafür, dass Rollen entweder systemkonform oder systemverändernd genutzt werden. Doch wie behandelt man jene, die diese beiden Funktionen nicht erfüllen, sondern in einer schweren Krise stecken?
Wir haben eine Reihe von Therapieformen, die man als Therapieformen für Erwachsene bezeichnen kann. Also nicht mehr als Therapieform beschreiben muss, die aus dem anderen erstmal einen Patienten, einen Erduldenden, einen gleichsam schwachen, hilfsbedürftigen Menschen machen, sondern die den anderen bereits in der Ansprache und nicht erst als Ergebnis einer Heilung dort ernst nehmen, wo er als Erwachsener ernst genommen werden muss. Das sind ganz andere Formen des Gespräches, auch der Hilfe, die dann möglich werden, als wir das früher da hatten.
Aus Krankheitsheilungen werden Fitnessprogramme für den Alltag. Denn in der globalisierten, beschleunigten Welt steigen die beruflichen und privaten Anforderungen. Die persönlichen Ansprüche, die Sehnsucht nach Glück, sie wachsen ins Unermessliche, trotz der biologischen und sozialen Grenzen. Der moderne Leistungs- und Optimierungswahn kann in einer Therapie reflektiert werden.
Wenn man glaubt, man würde zu einem Therapeuten, einem Coach, einem Psychoanalytiker, einem Psychologen gehen und danach ein glücklicher Mensch sein, dann irrt man sich massiv. Ja, man kann nur jemand werden, der ist, was er ist. Das heißt, der die Situation, in der er steckt, und das kann eine unglückliche sein, wenn man gerade einen lieben Menschen verloren hat. Eine Einsicht in dieses Unglück, eine Einsicht in diese Zwangsläufigkeit zu entwickeln, kann bereits Ergebnis einer guten Therapie sein. Dann muss ich aber auch genau diesen Moment erwischen und muss mit dem Therapeuten und vor allem im Gespräch mit mir selbst herausfinden, was kann ich hier erreichen und was kann ich hier nicht erreichen.
Aus soziologischer Sicht ist eine gute Therapie also nichts anderes als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Man arbeitet an seiner Selbstbeschreibung, trägt Verantwortung und lernt die Orientierung in der Außenwelt. Dieser Selbsterkenntnisprozess kann Veränderungen bewirken, manchmal aber auch sehr schmerzhaft sein.
Also man ist, wer man ist, und manchmal hat man Pech damit. Und wir haben eben festgestellt, das war unsere Frage, die wir sozusagen im Kopf hatten, wir überfordern uns möglicherweise. Wir überfordern uns in der Seelsorge, das ist ihr Gebiet. Wir überfordern uns möglicherweise in der Therapie, wo es um die Psyche geht, das ist ihr Gebiet. Wie können wir gegen diese Selbstüberforderung, die ja auch vom System gewollt ist, also bringt mehr Leistung, habt mehr Power, seid gefälligst nicht depressiv, sondern reißt euch mal zusammen. Wie können wir uns dagegen stellen?
Also, wenn ich mein Fach und meine Perspektive reflektiere, dann denke ich, ich kann eine Überforderung vermeiden, wenn ich mich auf diejenigen konzentriere, die aus meiner Sicht therapiert werden müssen. Und das sind kranke Menschen oder Menschen auf jeden Fall, die psychisch oder die körperlich leiden. Für Letztere bin ich nicht zuständig. Aber die Vorstellung, wir könnten sozusagen die ganze Welt therapieren, als Psychiater, als Psychotherapeuten, die hat es mal gegeben. Es hat in der amerikanischen Psychiatrie Tendenzen gegeben, die Politiker zu psychiatrisieren und die Präsidenten zu diagnostizieren, bevor sie gewählt werden durften. Dann überfordert die Psychiatrie sich auf jeden Fall. Und dass man mit dem Wort der Heilung vorsichtig sein muss in der gesamten Medizin, wenn Kranke nicht von allein wieder gesund werden, dann können wir nur selten spezifisch intervenieren, dass Menschen am Schluss wieder ganz gesund werden, sondern wir können helfen, psychisches Leid zu lindern, durchüben, durch Reflexion, durch Klärung der Problemlage und Ähnliches. Und in einem hat der Herr Becker recht, dass nämlich, wie Freud schon gesagt hat, Aufgabe der Psychotherapie ist es, neurotisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln. Mehr ist nicht drin.
Ja, ob uns das glücklich macht, ja. Herr Sosnack.
Ja, aber genau an der Stelle setzt ja die popularisierte Psychoanalyse an, die sich mit dieser düsteren Bescheidenheit von Sigmund Freud gerade nicht zufrieden geben wollte und die ja an die ganze Gesellschaft herangetreten ist mit einer Art von Heilsversprechen, nämlich in dem Sinne, dass auch Gesunde die Privilegien des Krankseins sich aneignen können, nämlich dieses wunderbare Interessantwerden des Menschen, der sich selber wie so einen Zaubergarten der Symptome beschreiben
kann.
Aber
deshalb ist Therapiegesellschaft ja eigentlich der richtige Ausdruck.
Ja, unter der Voraussetzung, dass wir die Therapiegesellschaft, die sogenannte, eben auch gleichsetzen mit einer Gesellschaft der eingebildeten Kranken oder die Menschen, die ein ungeheures Maß an Krankheitskoketterie sich erlauben können, für die die Krankheit ein romantischer Modus, ein interessantes Leben zu erwerben.
Das Problem ist, dass ich von außen die manchmal gar nicht unterscheiden kann von den richtigen Kranken.
Genau. Und die Frage ist ja auch, wann ist jemand richtig krank? Ich würde so weit gehen zu sagen, das, was hier mit Therapiegesellschaft polemisch im Raum steht, macht möglicherweise erst krank. Mir begegnen viele Leute, gerade akademisch Ausgebildete, die viele Therapien auch als Selbstversuch schon gemacht haben, die am Schluss vor allem eins sind, erschöpft. Und diese Art des Erschöpften selbst ist etwas, was einem plötzlich massenhaft begegnet. Und da kann man nicht sagen, das ist ein eingebildeter Kranker, sondern das sind Menschen, die versuchen, diesem permanenten eigenen Leistungswillen, auch wenn es um das Management des eigenen Gefühlshaushaltes und der Sexualität und des Verhältnisses zu den Eltern und Kindern geht, in so eine Art von Dauerstressbewältigung Herr zu werden und die nicht mehr ihren eigenen Ressourcen trauen und zum Beispiel so ganz altmodische Dinge wie Freundschaft gar nicht mehr kennen, sondern eben entweder Therapien machen oder, was viel problematischer ist, therapeutische Sachbücher kaufen. Um dann in so einer Art von Self-Made-Therapie, so baumarktmäßig, sich so Module anzueignen und das geschickt auch noch mit Religionsversatzstücken zu vermischen.
Bevor Sie antworten darauf, ich möchte das nochmal zuspitzen. Wir haben, als wir die Sendung machten, recherchiert. Wir wollten wirklich wissen, unsere subjektive Eindruck, und das sagen viele, ist, die Therapien haben zugenommen. Die Anzahl der Leute, die auf der Couch liegen, Gesprächstherapie, was auch immer machen, hat zugenommen. Es ist unmöglich, darüber Zahlen zu kriegen, weder vom Statistischen Bundesamt noch von den Psychologenvereinigungen. Warum? Es gibt keine bundesdeutschen Zahlen. Es gibt noch nicht mal genaue Zahlen darüber, wer überhaupt eigentlich therapiert und was, geschweige denn, wie viele Leute das sind.
Aber man muss natürlich daran erinnern, dass, wenn es zum Beispiel um das Erschöpfte selbst geht, es eine ganze Masse von Menschen gibt, die so erschöpft sind, weil sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas zu üben und die ganz aus dem Blick von Therapien geraten und auch übrigens von Seelsorge. Das sind nicht diejenigen, die permanent ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren und ihre Beziehungen retten durch Coaches, sondern die keine Arbeit mehr haben, die überhaupt nicht wissen, wie man spricht, wie man sich mit sich selbst unterhält, wie man seine Kinder anspricht, wie man sich normal ernährt. Also hat man so eine merkwürdige Schere, diejenigen, die sich ausgiebigst mit ihrem Seelenleben beschäftigen oder mit ihrer Psyche und denen, die gar nicht mehr wissen, wer sie selber eigentlich sein können.
Unterschied.
Vor dem Hintergrund der Überlegung, die Sie jetzt anstellen, verstehe ich sehr gut, dass Sie vorhin so ein Plädoyer sozusagen für das Schlussmachen mit der übenden Anstrengung.
Das habe ich nie gesagt. Nein.
Sie haben darauf hingewiesen, dass es einen Übergang gibt, sozusagen aus der bloßen angestrengten Haltung in eine Art Loslassen, in ein Zu-Ende-Kommen mit dem Üben. Und das ist in der Tat auch eine entscheidende Konsequenz. Nicht? Übrigens haben schon die alten Griechen gewusst, dass man Athleten kaputt trainieren kann. Und sie haben intuitiv das Prinzip der Regeneration oder der regenerativen Pause entdeckt. Sie haben das Prinzip der Hyperkompensation entdeckt. Das heißt, dass nach einer starken Verausgabung der Organismus, wenn man ihm die Ruhezeit lässt, sein Energiereservoir auffüllt bis zu einem Punkt, der etwas über dem alten Niveau lag. Das ist eigentlich die Entdeckung des Übungsprinzips, des eigentlichen sportlichen Trainingsprinzips im antiken Athletismus. Aber das, worauf Sie hindeuten, das Erschöpfte selbst, ist ja zugleich eines, das vollkommen herausgesetzt werden muss aus allen angestrengten Situationen. Und das trifft auf merkwürdige Weise auch auf all die Berufe zu, die ein sehr hohes Maß an verinnerlichter Übungskultur voraussetzen. Denken Sie an die Musiker. Wenn die nicht im Augenblick der Performance loslassen und sich auf das stützen, was im Körpergedächtnis abgespeichert ist, sodass sie dann weitergehen können in eine freie Produktion. Ja, dann gibt es kein musikalisches Ereignis.
Herr Finzen. Ja, ist dann natürlich ein Paradox, was Sie da gesagt haben. Ich kenne das auch. Aber es hat eine Logik. Wenn man nach landläufigem Begriff gesund ist und dann eine Therapie macht, damit es einem noch besser geht, dann kann das nicht funktionieren. Dann geht man auf die Jagd nach dem Ende des Regenbogens. Wenn man aber krank ist, wenn man zum Beispiel eine Angstsymptomatik hat oder eine Depression hat, dann kann man versuchen, mit Hilfe von Therapie diese Störung zu überwinden, dann kann es einem besser gehen. Und was schlimm ist an dieser ganzen Geschichte, wenn sozusagen die Therapie von der gesamten Gesellschaft, die individuelle Therapie von der gesamten Gesellschaft beansprucht wird, dass wir nicht genügend Ressourcen haben für diejenigen, die konkrete Leiden haben und denen wir auch helfen könnten. Also es gibt so die landläufige Erfahrung, es ist sehr schwer, einem 25-jährigen psychosekranken jungen Mann einen Therapeuten zu vermitteln, aber es ist ganz einfach, einer 35-jährigen Lehrerin mit einer sogenannten neurotischen Depression einen Psychotherapeuten zu vermitteln. Und da wird die Geschichte dann schwierig. Nochmal zu den Zahlen. In Deutschland sind zurzeit von Krankenkassen zugelassen ungefähr 30.000 bis 40.000 Ärzte und Psychologen, wobei von den Ärzten eine ganze Menge in den Krankenhäusern arbeiten. Ich kann selber nicht so richtig sagen, ob das viel oder wenig ist. Für diejenigen, die krank sind, sind es immer noch zu wenig.
Machen wir mal einen Schnitt an der Stelle, merken, ich will sie nicht abwürgen, aber merken, so wie die Dinge ihre Geschichte, das heißt ihre Entwicklung und Herkunft haben, so haben es auch die Übungssysteme, über die wir ja geredet haben. Therapien gehören dazu, Religion. Ein Punkt in unserer Diskussion hier ist ja zu sagen, all diese Systeme haben den gleichen Ursprung, nämlich sie sind Übungssysteme. Schauen wir uns also einmal an, wie vielschichtig diese Entwicklung ist, die nicht nur zu dem geführt hat, was man Entmythologisierung und Säkularisierung von Religion nannte, sondern auch Säkularisierung oder Verdemokratisierung, von mir aus auch Verpoppisierung der Therapien zur Folge hatte. Der Anfang aber ist die Endlichkeit des Menschen, sein Kampf gegen Krankheit und für Gesundheit, gegen Vergänglichkeit, Tod, böse Mächte, Götter und die bösen anderen natürlich, die nicht so wollen wie man selbst. Wir haben ja jetzt über die Herkunft, die gemeinsame Herkunft, diesen gemeinsamen Bogen der Übungssysteme was gehört, als sich Frau Bahr eben unterbrochen hat. Wollten Sie eigentlich sagen, das haben Sie mir dann hinterher verraten, wenn ich mich dauernd verbessern soll, immer besser werden soll, den Anspruch habe ich in der Gesellschaft, den habe ich in der Therapie, den habe ich in der Religion, den habe ich im Grunde genommen überall. Wer sagt uns das eigentlich? Das ist das, was Sie Vertikalspannung nehmen. Wo kommt die her? Wo ist dieser Anspruch? Warum soll ich mich verbessern? Der Satz vorne drauf, du musst dein Leben ändern. Rilke hat den bei einer Kunstbetrachtung gehabt. Ich habe den, weil mir irgendjemand sagt, Junge, du funktionierst nicht optimal, du musst mal dein Leben ändern.
Also das ist eine der wenigen Situationen, in denen man auch als zeitgenössischer Intellektueller eine Neigung verspürt, diesem scheinbar erledigten hegelischen Begriff des Weltgeistes noch einmal ein wenig Kredit zu gewähren. Denn es gab in den letzten 3000 Jahren in den verschiedenen Kulturregionen so etwas wie Einbrüche, von größter geistesgeschichtlicher Bedeutung, in denen solche Imperative, dieser Satz, so, du musst dein Leben ändern, im jeweiligen Dialekt einer Kultur eingedrungen ist und Hunderttausende von Millionen von Menschen in Bann geschlagen hat.
Moment, ja. Haben wir das doch auch. Die Krise ist doch nichts anderes, ja. Von der wir ständig reden, ja. Ist doch nichts anderes als ein großer Imperativ. Leute, ihr müsst nicht nur die Manager ändern, ihr müsst eure eigene Gier ändern, ihr müsst das System ändern, ihr müsst den Kapitalismus ändern und weiß der Teufel noch was.
Und der Absender ist hier eine ganz unpersönliche Instanz, die deswegen, weil sie unpersönlich ist, sich in dieser Weise an uns richten darf. Ja, wir würden keinem natürlichen Sprecher, keiner gewöhnlichen Person es verzeihen, wenn sie sich eine solche Anrede anmaßen würde. Aber unserer eigenen Wahrnehmung der Krise glauben wir. Und dieser Krisenglaube ist ein Stück von unserer sozusagen allgemeinen zeitgenössischen Urteilskraft.
Ja, weil das ist doch ein gesellschaftlicher Diskurs und kein therapeutischer Diskurs. Ja. Es gibt persönliche Krisen, die therapiebedürftig und therapiefähig sind. Eine gesellschaftliche Krise müssen wir durch Auseinandersetzung miteinander und nicht mit irgendwelchen Coaches und Therapeuten zu versuchen, über den Griff, in den Griff zu kriegen.
Gegenbeispiel wären die Manager oder Berater, wo sich beides vermischt, die ein persönliches Krankheitsprofil, nennen Sie es, wie Sie wollen, Spielsucht, was auch immer haben, aber das schlüpft oder das passt zu einer objektiven Rolle, die Sie in der Gesellschaft haben.
Ja, okay, dann sollen Sie sich in Therapie begeben und dann wird sich jemand finden, der
Aber da müssen wir unser gesamtes Führungspersonal in Therapie
stellen. Das glaube ich eben
wenn
nicht.
Wenn man sich dann überlegt, dass die Gesellschaft sich ja aus Individuen zusammensetzt, das ist sehr altmodisch gedacht, ich weiß, aber so ist es ja, dann scheint mir jedenfalls, wenn es um diese Krisenrhetorik geht, eins wahr zu sein, man kann es wie ein Schicksal begreifen und da ein Imperativ hören, aber das Fatale, wenn man so will, im Schatten, was da lauert, ist ja die Stimme, du schaffst es sowieso nicht.
Ja, aber die andere Seite ist, es kann ja nicht sein, dass diese gesamten Führungseliten, die Krise herbeigeführt haben, in irgendeiner Weise krank sind. Die sind verantwortlich und sie sind für sich selbst verantwortlich.
Wir alle haben
die Krise. Sie können diese Verantwortung übernehmen. Wir sind alle irgendwo mitverantwortlich.
Wir wollen gute Rendite haben. Wir wollen billig kaufen. Geiz ist geil.
Vielleicht kann man den Krankheitsbegriff auch noch mal als Metapher, wie Sie das ja auch oft tun, kreativ nutzen, indem man eben nicht im therapeutischen Sinne, wie Sie das verstehen, über Krankheit redet, sondern Krankheit in dem Sinne, dass Menschen sich offensichtlich in dieser Gier und auch in diesem Neid und in dieser Art immer mehr zu wollen, selbst verfehlen, in dem, was sich als stimmige Form des Miteinanderlebens sonst zeigen würde.
Ja, aber da hilft keine Therapie.
Ja, in der Tat, das würde ich auch sagen.
Das würde ich auch sagen. Wovon eigentlich die Rede ist und was in dem Buch von Frau Illus ein bisschen durcheinander geworfen ist, nicht? Das ist diese ganze riesige Sphäre dieser Do-it-yourself-Literatur, Self-Help, Literatur. Das bedeutet, die Menschen der Moderne, mindestens seit 250 Jahren, fühlen ein tiefes Unbehagen an der Zumutung, ein originelles eigenes Ich zu sein. Deswegen lesen wir Romane, damit wir uns ein Muster zulegen, wie man ein interessantes Leben führt. Ja, deswegen haben die Menschen lange, bevor sie in die sogenannten Therapien gegangen sind oder in diese sogenannten Selbsterfahrungsgruppen im 19. Jahrhundert ganze Bibliotheken durchmessen und haben mit Dostojewski wahrscheinlich eine tiefere psychologische Erfahrungen gemacht als mit jeder Freud-Lektüre.
Führen wir das genau weiter. Wer üben will und nicht viel Geld ausgeben will, der findet Rat in Büchern, haben Sie ja selber auch gesagt. Und es gibt für alles Rat in Büchern. Mit Ihrer Hilfe versuchen Millionen von Menschen weltweit ihre Übungssysteme, ihr Leben, ihr Ich zu optimieren oder sich im Gegenteil darin zu bestätigen, dass sie ja gar nicht üben müssen. Alles ist ja schon gut. Hat die Ratgeberliteratur also Suchtpotenzial und Verblendungsfunktion? Klar ist die Sehnsucht danach, endlich mal richtig toll zu kochen und ein Meisterkoch zu werden, da. Also kaufen wir die schönsten, tollsten Kochbücher, stellen sie dann in den Schrank. Vielleicht werden nämlich ein oder zwei Rezepte aus einem Buch gekocht. Und das war's dann. Nicht anders geht's mit Yoga, Meditation, Psychotipps, Religion, Beziehung, Job. Was steht in dieser Woche auf der besten Liste? Hier ist es.
Das ist sie. Die Spiegelliste der meistverkauften Sachbücher dieser Woche. Verblüffend dabei: etwa die Hälfte davon sind Ratgeber. Lebenshilfe für alle Bereiche. Erziehung, Selbstfindung, Liebe. Das Bedürfnis nach Rat ist scheinbar riesengroß. Vielleicht ist die Suche nach Sinn und Klarheit der Grund für den Kauf eines Ratgebers. Denn in ihnen findet man klare Verhaltensanweisungen für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Jederzeit verfügbare Lebenshilfe zwischen 10 und 20 Euro. Vielleicht erhöht ja der Glaube, in einem Buch die sichere Anleitung zum großen Glück zu finden, den Lesegenuss? Der Rat eines Therapeuten ist nicht mehr nötig. Selbsttherapie ist die Devise. Und zwar in Form flexibler Gebrauchsanweisungen, die sich jeder nach Bedarf zurechtbiegen kann.
These: Religion ist für die, die es irgendwie noch hinkriegen mit diesen Gefühlen. Therapie ist für die, die sich's leisten können, und die, die es von der Gesellschaft bezahlt bekommen, das sind möglicherweise immer weniger. Und der ganze Rest, der das Gefühl hat, irgendwas läuft falsch, irgendwie komme ich mit meinem Ich nicht zurande, der hat die Billigmöglichkeit, zwischen 5 und 10 Euro, manchmal sind es auch 15 oder 20, sich Bücher zu kaufen und sich das Ganze selbst reinzuziehen. Einwände dagegen?
Nein, ich würde sagen, man muss den Käufern solcher Bücher zugestehen, dass sie aus ihrem Unbehagen in der Zivilisation eine Konsequenz ziehen. Sie fühlen sich nicht fit für die Welt, wie sie ist. Mhm. Und so haben sich auch schon in der Antike Menschen nicht fit genug gefühlt für die Herausforderungen des Kosmos. Solche Menschen wurden Stoiker. Denn Stoiker werden wollen, heißt sich fit machen für den Kosmos. Und auch die frühen Christen wollten sich eigentlich fit machen für das Himmelreich. Nicht? Deswegen nannte man in der griechischen Antike die christlichen Klöster Asketeria. Ja? Erst später kam das Wort Monasterium in Gebrauch. Also es geht dieses Motiv Fitness, nicht, dass wir meistens mit einer herablassenden Note verwenden, gehört zu den großen Aussagen über die Conditio Humana.
Aber ist da nicht mal Schluss mit? Weil, also mein Gefühl ist, wir überfordern uns systematisch ständig. Und das Erbarmungslose mit den Übungssystemen, die Sie ja sehr gut schildern in dem Buch, ist, dass da ja dieser Anspruch drinsteckt, sich permanent selbst zu überfordern.
Nehmen wir mal Sloterdijk als Ratgeberliteratur für die philosophisch Promovierten, denn das kann man in gewisser Weise, ja, würde ich eben auch sagen, die Message Ihres Buches unterscheidet sich gar nicht so sehr von den üblichen Ratgeberliteraturen, weil es nämlich heißt, im Moment bist du noch gewöhnlich, aber wenn du dich richtig anstrengst, kannst du ein moralischer Superstar werden. Nein. Oder du kannst ein...
Ja, wir müssen ja auch moralische Superstars werden, denn die Menschen, die sozusagen für die planetarische Koexistenz mit 10 Milliarden Menschen sich die richtigen Manieren zulegen wollen, ja, die werden anders, völlig anders leben, als wir es heute tun. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, der begegnet werden muss. Und das ist sozusagen diese Vertikaldimension, die auch jetzt auf uns wirkt. Ansonsten ist es mir völlig egal, wie hoch jemand für seine eigene Person die Latte der Ansprüche an sich selber richtet. Aber es gibt so etwas wie einen neuen ökologisch-kosmopolitischen Imperativ, der im Moment auf die wachen Mitglieder der Weltgesellschaft einwirkt. Und das erzeugt Spannung von oben.
Der muss aber aus der Vertikalen in die Horizontale. Der muss über Kompassion, über Barmherzigkeit, über Nähe, über menschliches Zusammenleben reden. Wir haben im Moment nur über das einzelne Individuum und die Gesellschaft geredet und über diese Verbesserungsmechanismen.
Das ist Habermas Kommunikationsgemeinschaft, aus der jetzt irgendwie so eine Tanzgemeinschaft oder Therapiegemeinschaft geworden ist. Aber Herr Finzen, Sie wollten was sagen.
Um nochmal bei den Ratgebern anzuknüpfen, also Sloterdijk als Ratgeber. Ich habe die Überzeugung, Frau Bahr, dass die meisten Menschen mit der Ratgeberliteratur so ähnlich umgehen, wie ich mit Herrn Sloterdijks Aufforderung umgehen würde, du musst dein Leben ändern. Das will ich gar nicht. Und die meisten Leute, die Ratgeber leben wollen, auch nicht lesen wollen, auch nicht wirklich ihr Leben ändern, sondern sie wollen mal gucken, was denn da so drin ist.
Aber warum soll ich denn gucken, wenn ich es nicht ändern will? Da bin ich ja eigentlich glücklich und zufrieden.
Ja, aus Neugierde. Und dann kann ich das verwerfen.
Schon so einen Moment von Ratlosigkeit gibt und dass es offensichtlich aber keine Orte mehr gibt, mit dieser Ratlosigkeit umzugehen. Insofern ist das Plädoyer fürs gemeinsame Üben da und dort ja gar nicht so falsch.
Wenn ich dann da doch nochmal anknüpfen darf mit einem Plädoyer für die Therapie, für die richtig kranken Menschen. Und eines ist mir aufgefallen, haben wir völlig übersehen. Therapie ist etwas, was sich zwischen einem Kranken, einem Leidenden und einem Therapeuten abspielt.
Der nicht notwendigerweise gesund und ist, oder?
Nein, ich habe manchmal gedacht, wenn ich einen Depressiven mir gegenüber sitzen hatte, Mensch, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Aber für mich war das normal, weil ich jeden Winter meine saisonale Depression habe. Und ich weiß, die geht wieder vorbei. Aber das war nicht der Punkt, sondern wir waren beim Üben.
Und Therapie, ganz kurz, wir haben noch 15 Sekunden.
Therapie spielt sich in einem Rahmen ab, sie spielt sich in einer Beziehung ab, in der man geborgen ist, sie braucht Rituale und sie braucht einen Mythos bzw. ein Konzept, in dem man sich einigen kann.
danke fürs disziplinierte Reden. Herr Sloterdijk darf jetzt leider nicht mehr antworten. Das wird er hoffentlich nach der Sendung machen. Soweit für heute bei Skobel. Herzlichen Dank an meine Gäste, auch die, die jetzt gerade schweigen müssen. Zu den weiteren Informationen finden Sie auf Internetseite www.dreisat.de/skobel, ebenso wie zu unserer gesamten Sendung und zum Thema Therapiegesellschaft. Und schließen möchte ich noch mit dem Gedanken, den Eva Illutz am Ende ihres Buches formulierte. Es ist eine dringende Aufgabe unserer Zeit zu untersuchen, wie die unterschiedlichen Positionen, wie die Chancen von Männern und Frauen verschiedener Herkunft aussehen in Bezug auf Güter, ja, aber in Bezug auf Güter, die Glück und ein gutes Leben verheißen. Ich wünsche Ihnen mit oder ohne Therapie, also ob Sie gesund sind oder krank, noch einen schönen Abend und vielleicht auch sogar einen geglückten Abend. Kommende Woche beginnt die Arbeit hinter der Kulisse, aber auch unsere Sommerpause. Das bedeutet nicht, dass wir ganz vom Bildschirm verschwinden. Wir zeigen Ihnen in dieser Zeit Wiederholungen einiger unserer Sendungen, zu denen es von Ihnen Nachfrage gibt und die Bitte zur Wiederholung. Bleibt mir Ihnen von der Skobel-Redaktion und mir noch eine schöne Sommerzeit zu wünschen. Bis demnächst und tschüss.